Hey Laura, du studierst ja wie ich Journalistik, aber hast du dich eigentlich schon mal gefragt, ob man uns als Journalistin überhaupt noch braucht?
Wie meinst du denn das, Katja?
Schau mal, was ich heute mal wieder für einen Artikel entdeckt habe. Künstliche Intelligenz im Journalismus. Algorithmen machen Nachrichten?
Ah, Stichwort Roboterjournalismus. Das ist doch ein altes Vorurteil. Texte werden nur noch von Robotern geschrieben, ohne menschliches Zutun. Oder denkst du etwa, dass Journalistinnen bald überflüssig sein werden?
Ja, das bleibt spannend. Und die Antwort liegt noch in der Ferne. Aber dass der Mensch gänzlich von der Maschine ersetzt wird, das halte ich für eher unrealistisch.
Ja, total. Über dieses Vorurteil und viele weitere zum Thema Roboterjournalismus bzw. automatisierte Inhalterstellung klären wir heute in unserem Podcast auf. Wir, das sind Laura Danne
Und Katja Habach. Und wir haben dazu mit Frau Cecile Schneider vom Bayerischen Rundfunk und mit Herrn Johannes Sommer, dem Chef von Retresco, ein Unternehmen, das Tools in diesem Bereich entwickelt, gesprochen.
unter anderem auch darüber, warum das Journalistinnen eben nicht demnächst überflüssig machen soll.
KI im Journalismus. Ein Podcast in Kooperation mit dem KI Campus und dem Bayerischen Rundfunk. Produziert von der Journalistik der Universität Eichstätt.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts KI im Journalismus.
In dieser Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema Roboterjournalismus, automatisierte Contentproduktion.
Wie ihr gerade eben ja schon gehört habt, treibt uns der Gedanke um, wie zukunftssicher ein Journalismusstudium noch ist.
Beziehungsweise ja auch unser hoffentlich zukünftiger Job als Journalistin, oder?
Ja, da hast du recht, Katja. Wann hast denn du zum ersten Mal vom Begriff Roboterjournalismus gehört?
Boah, ich habe das tatsächlich vor ein paar Jahren bei einer wissenschaftlichen Tagung, die ich mal besucht habe, gehört. Da wurde nämlich so ein System vorgestellt, dass im Sport Texte automatisiert geschrieben werden. Und so mein erster Gedanke dazu war natürlich zum ersten krass, dass sowas überhaupt möglich ist aktuell. Und dann hat mich das schon so ein bisschen schockiert und irgendwie ja mir ein bisschen auch Angst gemacht, was das für die Zukunft überhaupt bedeutet.
Ja klar, der Begriff Robojournalismus oder Roboterjournalismus hört sich ja schon so ein bisschen an, als ob ein Roboter da in einer Nachrichtenredaktion zum Beispiel sitzt und Texte für einen, ja, Journalisten schreibt. Aber wie sinnvoll ist dieser Begriff überhaupt? Eben ja wegen diesen doch oft negativen Assoziationen.
Gute Frage, Laura. Die geben wir gleich mal an unsere Experten weiter. Den Anfang macht gleich mal Herr Sommer von Retresco.
Johannes Sommer ist einer von zwei Geschäftsführern von Retresco und kommt ursprünglich aus der Medienbranche. Das Unternehmen zur automatisierten Texterstellung existiert seit über 10 Jahren, konkret seit 2008. Und da sieht man ja, dass im Bereich KI schon länger zur Textautomatisierung geforscht wird und Katja vielleicht auch schon länger, als du das vielleicht auf dem Schirm hattest.
Ja, dann hören wir uns doch mal an, was er dazu zu sagen hat. Hallo, Herr Sommer, erstmal. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Im Journalismus ist oft die Rede vom Roboterjournalismus bzw. Robojournalismus. Was halten Sie von diesem Begriff?
Naja, jetzt erstmal aus Marketingperspektive ganz hilfreich, weil er polarisiert und ein bisschen provoziert. Natürlich ja, ist der Roboter-Kontext vielleicht ein bisschen schwierig, weil da sitzt ja kein Roboter, der irgendwas macht. Es ist eine Software, die am Ende des Tages Texte auf Basis von Daten automatisch generiert. Insofern ist das Bild ein falsches, was es zeichnet, aber es ist trotzdem, finde ich, ein, ja, vielleicht ein bisschen provozierender, aber gängiger Begriff mittlerweile, um zu beschreiben, was passiert da eigentlich oder zu versinnbildlichen, dass ich automatisiert journalistische Formate generiere. Wir bewegen uns aber immer noch im Bereich der schwachen künstlichen Intelligenz. Das heißt, einzelne Bereiche des Menschen werden automatisiert und einzelne Tätigkeitsbereiche können dadurch ersetzt werden. Aber es sind eben sehr spezifische Anwendungen und nichts in der Breite, sondern sehr singuläre Geschichten.
Was ist denn dann konkret der Unterschied zwischen KI und Robojournalismus?
Es gibt keinen Unterschied. Also es gibt unterschiedliche Textgenerierungsverfahren, will ich mal sagen. Und die sind mehr oder weniger KI gestützt. Ne? Das heißt, es gibt sag mal, eine Geschichte, wo man sagt, okay, ich gebe, das ist ja jetzt GPT-3, also so ein großes Modell, was aus den USA kommt, von OpenAI, wo es darum geht, ich gebe einen Inhalt vor, einen Satz vor, und dann wird auf Basis von statistischen Verfahren errechnet, was sind sinnvolle oder möglicherweise die nächsten Worte, die ich aneinander rein muss, oder die nächsten Sätze, um die Geschichte zu erzählen. So, ne? Das heißt, ich sage, ich möchte Geschichte erzählen zu Berlin, und dann fange ich den ersten Satz an und gebe Parameter vor, was ich zu Berlin gerne erzählen will, und dann baut das Textmodell auf statistischen Verfahren, was wiederum trainiert wird auf Basis riesengroßer Textmodelle. So, das heißt, die haben eigentlich das Internet einmal runtergeladen, haben quasi das Wissen des Internets und schreiben fort. Das macht die Maschine alleine. Es bleibt, und das ist künstliche Intelligenz, ja, das heißt, da kann kein Mensch von außen nachvollziehen, warum kommen jetzt die nächsten Sätze. Das Problem ist aber, es bleibt trotzdem ein dummes System. Das heißt, es kann zwar sagen, welche Sätze kommen als nächstes und welche Worte und so weiter, und reiht das grammatikalisch sauber zusammen. Das heißt, die Texte klingen wunderschön, sind perfekt geschrieben, da ist kein Fehler drin, aber inhaltlich machen sie keinen Sinn.
Für eine andere Perspektive haben wir natürlich auch jemanden, der direkt aus dem Journalismus kommt hier, nämlich Frau Cecile Schneider vom Bayerischen Rundfunk. Sie ist Product Lead, also Produktentwicklerin, im AI und Automation Lab des BR, und wie wir wissen, ist AI die englische Bezeichnung für KI, künstliche Intelligenz. Das Ziel dieses Labs ist es somit, die Möglichkeiten der KI für den Journalismus nutzbar zu machen. Frau Schneider selber kümmert sich in ihrer Rolle um die Produktentwicklung für journalistische Anwendungen im KI-Bereich. Also kennt sie sich auch ganz gut mit Textautomatisierungen bzw. ja auch dem Begriff Roboterjournalismus aus. In diesem Sinne auch hallo an Sie, Frau Schneider, und schön, dass Sie an unserem Podcast teilnehmen.
Was halten Sie denn vom Begriff Roboterjournalismus?
Ich halte vom Begriff Roboterjournalismus überhaupt nichts. Das ist ein ganz schreckliches Wort, weil es völlig falsche Dinge suggeriert. Journalismus ist ja generell ein sehr großes Wort und umfasst sehr viele Tätigkeiten. Indem ich jetzt einen Roboter davor hänge, suggeriere ich ja, dass ein Roboter in der Lage wäre, all die Tätigkeiten auszuführen, die Journalistinnen und Journalisten heute ausführen. Und es ist einfach nicht richtig, und das sollte auch nicht so sein. Dementsprechend, wenn es darum geht, dass wir automatisierte Texte erstellen, spreche ich und sprechen wir im BR AI und Automation Lab einfach lieber auch von Textautomatisierung, weil das eine klar umrissene Funktion ist, die bezeichnet, was der in Anführungszeichen Roboter in diesem Fall macht.
Auch wenn der Begriff Roboterjournalismus zunächst vielleicht etwas irreführend erscheinen kann, können Tools der automatisierten Texterstellung, wie unsere Expertinnen stattdessen lieber sagen, in bestimmten Bereichen sogar ganz hilfreich sein. Konkret werden das euch unsere Gesprächspartnerinnen im Folgenden erzählen.
So, um jetzt mal kurz auf das Unternehmen Retresco selber einzugehen. Was bieten Sie denn eigentlich für Anwendungen an? Also was ist so das Kerngeschäft von Retresco?
Also Retresco ist 2008 gegründet worden und ehrlicherweise sehr stark aus dem Fokus der Textanalyse. Das heißt, wir arbeiten schon von Anfang an für Medienunternehmen. Zum Anfang ging es aber vor allen Dingen darum, bestehende redaktionelle Inhalte automatisch zu verschlagworten. Das heißt, um es mal zu vereinfacht zu sagen, zu verstehen, worum geht es in den Inhalten. Ja, und können Personen identifizieren, Orte, Events und so weiter automatisch, und können redaktionelle Inhalte quasi vertaggen oder Inhalte per se vertaggen und sie so wieder digital verfügbar machen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wenn wir Texte analysieren, um rauszukriegen, worum es darin geht, machen wir ja nichts anderes, als aus Texten Daten extrahieren. Ne? Wir sagen, da geht es um Bundestagswahl oder um Angela Merkel oder um was auch immer. So, und oder um die Corona-Pandemie. Und haben dann Lösungen darauf gebaut für Publisher. Und dann haben wir gesagt, wenn wir das können, dann können wir es aber auch umdrehen. Das heißt, wir nehmen strukturierte Daten und generieren daraus Text. So, und dann haben wir eben in einem ersten Test versucht, Bewerbungsschreiben zu machen aus Angaben von Bewerbern. Haben wir automatisch Bewerbungsschreiben gemacht, haben gesagt, das funktioniert hervorragend, und haben dann den zweiten Case angefangen, Fußballspielberichte zu automatisieren. Und so arbeiten wir immer noch in beiden Feldern, also einmal in der Textanalyse, haben wir sehr große Expertise, aber auch in der Textgenerierung.
Ah, interessant, Herr Sommer. In welchen Bereichen werden Ihre Funktionen denn angewendet? Ja, sowohl in Medienredaktionen als auch in anderen Branchen.
Ja, also in der Textanalyse ist es so, dass wir sehr spezialisiert waren auf Medien. Also wir sind sehr, sehr gut darin, redaktionelle Inhalte zu analysieren. In der Textgenerierung ist es so, dass Medien auch relevant sind, aber es andere oder sehr viele andere Branchen gibt, wo es sehr spannende Einsatzszenarien von automatischer Textgenerierung gibt. Das heißt eigentlich kurz zusammengefasst E-Commerce und Retail, Bankenversicherung, Medien- und Telekommunikationsunternehmen und ein bisschen Industrie. Es ist immer dieselbe Logik. Ich habe Zahlen, brauche den Text aber, um die Information zu transportieren. Deshalb gibt es eine unheimliche Breite an Einsatzszenarien für die Technologie, die wir da zur Verfügung stellen.
Könnten Sie dann auch heruntergebrochen oder vereinfacht die Funktionsweise Ihrer Text-Engine erklären?
Also die Funktionsweise ist relativ klar zu beschreiben. Das heißt, wir nehmen strukturierte Daten, die möglichst immer homogen sind. Ja, das heißt, Beschreibung von Produkten, Farbe, Größe, Material und so weiter und so fort. Und auf Basis dieser strukturierten Daten schreiben wir Texte, wie diese Daten ausgedrückt werden können und sagen und erstellen ein Regelwerk, auf wann ist es zulässig, zu welchen Daten welche Aussage zu treffen. Und daraus entstehen grammatikalisch richtige Textmodelle. Das heißt, ich kann die Komplexität redundanter Inhalte oder die Erstellung redundanter Inhalte, die kann ich massiv reduzieren. Ich kann Aufwände reduzieren. Also es geht nicht nur um die Geschwindigkeit, es geht vor allen Dingen um die Prozessoptimierung. Und wenn ich das aus journalistischer Perspektive nehme, machen wir mal kurz eine Wahlanalyse, Beispiel Wahlanalyse, und ich habe 15 Wahlkreise und ich bin der Journalist, der muss jetzt diese Wahlergebnisse für 15 Wahlkreise aufschreiben, dass sie morgen irgendwo veröffentlicht werden können. Ja, dann guckt er sich 15 Mal Zahlen an, ja, CDU plus 3, SPD minus 4, Grüne plus 8. Ja, wer hat jetzt gewonnen, warum und wieso und wer hat verloren? Und das muss der 15 Mal aufschreiben. So, und wenn er unsere Software trainiert, dann muss er einmal ein Textmodell bauen, was in der Lage ist, diese Daten, egal in welcher Konstellation sie kommen, sprachlich sauber zu beschreiben. Und während er das trainiert, dieses Sprachmodell, da kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz, um ihn dabei zu unterstützen. Das heißt, er baut das einmal, dazu braucht er vielleicht einen halben Tag. Und wenn dann die 15 Analysen kommen oder die 15 Daten zu den Wahlkreisen, werden automatisch 15 Wahlanalysetexte produziert. Und wenn ich das jetzt nicht mit 15 mache, sondern mit 1500 oder mit 500 oder mit 180, dann kenne ich die Macht. Ich habe immer noch den halben Tag Aufwand gehabt vorne. Und kann, egal wie viele Wahlanalysen und Wahlbezirke ich habe, ich kann sie halt automatisch produzieren in Millisekunden.
Frau Schneider vom Bayerischen Rundfunk hat noch eine andere, sehr bildliche Erklärung zu strukturierten Daten, mit denen die Textautomatisierung funktioniert.
Ich beschreibe das immer gerne so ein bisschen als Lego-Journalismus. Ich nehme meine ganzen wunderbaren Inhalte, die ich schon mal produziert habe, und breche die in so kleine Lego-Steine. Aber dafür brauche ich die entsprechenden Text, die entsprechenden Farben. Das heißt, ich muss wissen, um welches Thema geht es da, welcher Politiker wurde vielleicht interviewt, wo ist das aufgenommen, welchen Ort betrifft das. Gerade diese lokale Dimension ist für uns als regionaler Sender natürlich extrem wichtig.
Ja, welche Tools zur Textautomatisierung, um mal nicht das umstrittene Wort Roboterjournalismus zu verwenden, nutzen Sie denn eigentlich so beim BR?
Also wir setzen Textautomatisierung einerseits ein im Bereich Sport. Das ist unsere Basketball-Textautomatisierung. Da arbeiten wir mit einem regelgestützten Verfahren. Wir bekommen Daten vom Deutschen Sportverlag und setzen die mit einem Framework, das heißt Simple LNG, regelgeleitet in einfache Sportberichte um. Die Sportberichte werden dann intern bei uns erzeugt und dann über eine technische Schnittstelle automatisiert ins Redaktionssystem von BR24 überspielt. Da werden sie allerdings nicht direkt veröffentlicht, sondern sie kommen da als Entwurf an. Das heißt, die diensthabenden Redakteurinnen und Redakteure im Sport bekommen da eine Benachrichtigung, dass ein neuer Text zu einem Basketballspiel da ist und dann können sie den Text entweder veröffentlichen und noch mit einem Bild versehen oder sie können ihn noch weiter bearbeiten. Das heißt, die Veröffentlichung von diesen Texten wird dann noch auf menschlicher Ebene gemacht. Wir haben noch andere Textautomatisierungen, da gehören auch Grafiken dazu, im Bereich Corona zum Beispiel. Da beziehen wir auch täglich über Schnittstellen die aktuellen Daten vom RKI und spielen das dann in einem täglich festgelegten Textformat, das ist also jeden Tag das Gleiche, nur die Zahlen ändern sich, spielen wir das dann tagesaktuell aus auf einer speziellen Website.
Und würden Sie sagen, dass diese Bereiche dann überhaupt zum Bereich KI gehören, weil sie ja in der Regel nicht dazulernen? Sie haben ja gerade gesagt, dass in Bezug auf die Corona-Berichterstattung mit den Grafiken und mit den Sportergebnissen ja quasi mit denselben Ergebnissen gearbeitet wird.
Ja, also die Corona-Berichterstattung ist streng genommen keine KI, das ist eigentlich eine pure Datenautomatisierung. Bei der Basketball-Textgenerierung, wie gesagt, eher in Spuren-KI. Da haben wir im Simple LNG-Framework so ein paar KI-Routinen drin, in dem Sinne, dass es halt selbstständig konjugieren und deklinieren kann. Also da muss man nicht den kompletten Satz vorschreiben. Wo wir noch stärker mit KI arbeiten, ist dann der Bereich Textzusammenfassung. Da experimentieren wir seit einem halben Jahr mit einem extraktiven System. Da geht es im Groben darum, aus langen Texten kurze zu machen. Also das ganze Thema Versioning, journalistische Texte zusammenzufassen für andere Anwendungszwecke. Wir hatten uns das im Rahmen der Journalism AI Collab zum Beispiel angeschaut für sogenannten Evergreen Content. Das heißt für Stücke, die länger aktuell sind, ob es da möglich ist, solche Texte zum Beispiel zusammenzufassen und Nutzerinnen und Nutzern nochmal in einem anderen Kontext als Information zur Verfügung zu stellen. Da haben wir dann festgestellt, dass sich gerade diese Evergreen-Stücke nicht so gut zur Zusammenfassung eignen oder jedenfalls nicht mit den Modellen, die uns zur Verfügung stehen, weil die einfach sehr kontextabhängig sind. Da haben wir es dann schon mit Verfahren aus dem Bereich Machine Learning auch zu tun.
Vielen Dank, Frau Schneider. Dann nun wieder zurück zu Ihnen, Herr Sommer. Ein System wie die Text Engine war bestimmt nicht ganz leicht zu entwickeln. Was waren denn Ihre größten Herausforderungen dabei?
Also es hat sehr lange gedauert, logischerweise. Hat ja sehr viele unterschiedliche Aspekte. Die größte Herausforderung ist natürlich, dass jeder Use Case eigene Textmodelle braucht. Ne? Also wenn ich ein Fußballspiel beschreibe, brauche ich ein anderes Textmodell, als wenn ich Wahlen beschreibe oder wenn ich Corona-Berichte mache oder Fondsanalysen. Insofern war unser Ziel, und das ist sicherlich auch die größte, auf der einen Seite der größte Entwicklungsschritt, auf der anderen Seite auch die in die Zukunft liegende Challenge nach wie vor, den Erstellungsprozess neuer Cases zu beschleunigen.
Apropos Zukunft, was plant Retresco denn so für Anwendungen und Weiterentwicklungen in der Zukunft?
Was für uns sehr relevant ist und wo wir auch in Projekten sind, ist Voice. Das heißt, nicht mehr eben nur Texte zu analysieren und zu verstehen, sondern am Ende das dann wiederum auch zu übersetzen in Sprache und in Text, also in Sprache. Da haben wir verschiedene Projekte, wo wir das auch machen. Das heißt, wir sind nicht diejenigen, die Sprache ausgeben oder erkennen, aber wir sind quasi die Middleware, die analysiert. Jemand fragt eine Frage, die wird transkribiert in Text. Wir analysieren, was will dieserjenige Mensch eigentlich wissen? Also wir analysieren die Frage und geben die richtige Antwort aus. Und die Antwortausgabe passiert dann wieder über eine andere Software, die Voice macht. Aber wir sind die Middleware, die analysiert und auch wieder richtig formuliert. Und das sind schon, also die Textgenerierung zu nutzen, um Sprache, und auch die Textanalyse zu nutzen, um Sprache zu verstehen und Sprache auszugeben, das ist für uns ein sehr relevantes Themenfeld.
Ja, automatisierte Inhalteerstellung gibt es also nicht nur im Bereich Text. Wie wir gerade gehört haben, ist Retresco beispielsweise gerade auch am Thema Sprachausgabe dran.
Wobei ja aktuell der Trend auch eher in Richtung Video geht, oder? Ich meine, Stichwort Insta-Story, der Mega-Erfolg von TikTok oder dass Instagram zum Beispiel generell sehr auf Videoformate wie Reels oder IGTV setzt.
Das stimmt allerdings. Und wir beide haben uns natürlich auch gefragt, ob es da auch Anwendungen mit künstlicher Intelligenz gibt. Und natürlich gibt es die. Nämlich beispielsweise die Software Vibbits.
Hierbei handelt es sich um eine Plattform, die textbasierte Artikel automatisch in Videoclips umwandelt. Und das Ganze soll innerhalb weniger Sekunden oder Minuten sogar passieren.
Im journalistischen Bereich betrifft dies vor allem tagesaktuelle Nachrichten beispielsweise, wo man sonst in Datenbanken wie Reuters oder Getty Images und so weiter nach Videoclips oder Bildern suchen würde.
Also jetzt zum Beispiel irgendetwas Außenpolitisches, was die Medienredaktion nicht selber produzieren würde. Ich hatte das tatsächlich auch selber schon mal in einem Praktikum, wo wir tagesaktuelle Nachrichten und einen kurzen Beitrag, in diesem Fall über irgendetwas, was zum Beispiel Trump mal wieder gesagt oder gemacht hat, produzieren sollten und dafür eben bei Agenturseiten wie Getty oder so rumgeschaut haben. Und da hat es teilweise schon ein bisschen lange gedauert, bis wir den passenden Clip zu diesem jeweiligen Inhalt hatten und man hat ja dafür auch mehrere Clips immer gebraucht.
Ja, mit solchen KI-Tools würde das auf jeden Fall um einiges flotter funktionieren. Ja, wie das Ganze konkret funktioniert? Zunächst werden Textinhalte auf einer Website zum Beispiel analysiert und zusammengefasst und dann greift das System automatisch auf Material, etwa Videos und Bildern von öffentlichen Medien oder auch auf lizenzierte Produkte zurück. Und aus diesem Material entsteht anschließend dann fast automatisch ein Videobeitrag. Ja, wieso fast automatisch? Weil ca. 95% das KI-Tool erledigt und Redakteurinnen lediglich noch ca. 5% anpassen müssen, beispielsweise in Form von Korrektur.
Und wenn man möchte, kann man dazu sogar einen Sprechertext haben. Und bei einem Videotool war es allerdings früher zum Beispiel so, dass bei englischsprachigen Texten, wo das Wort Turkey vorkam, da war dem System nicht ganz klar, ob damit jetzt das Land Türkei oder ob das Tier, der Truthahn, damit gemeint war. Also um nochmal auf das, was du gesagt hast, zurückzukommen, Laura, da sieht man mal, dass diese 5%, also die menschliche Kontrolle, ja nach wie vor echt super wichtig bleibt, ne?
Ja, allerdings. In Deutschland sind solche Anwendungen zur automatischen Videoerstellung jedoch noch nicht ganz so verbreitet. Und generell ist dieser Bereich der künstlichen Intelligenz im Vergleich zur Textautomatisierung noch nicht so gut erforscht.
Was ja aber auch noch eine Rolle spielen könnte, dass Video da noch nicht so verbreitet ist, könnte ja auch sein, dass viele Medienunternehmen heutzutage immer noch skeptisch bei der Nutzung von KI-Systemen sind, insbesondere bei der automatisierten Content-Erstellung.
Wie anfangs zum Beispiel beim kontroversen Begriff Robojournalismus schon diskutiert und erläutert. Und natürlich haben wir uns auch über Skepsis und so weiter mit unseren Expertinnen unterhalten, beispielsweise warum das so ist, woher dies kommt und ob und warum sich das auch geändert haben kann.
Man hört hier oft, dass Medienunternehmen bei der Nutzung von KI-Anwendungen eher noch skeptisch sind. Wie wahr bzw. ist das denn bei Ihnen, Herr Sommer? Also müssen Sie eher Leute überzeugen von Ihren Anwendungen oder kommen die Leute mittlerweile sowieso von alleine aus auf Sie zu von den Medienunternehmen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das hat sich sehr geändert. Vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren wurden wir zum Teil vom Hof getrieben, wenn wir irgendwo präsentiert haben. Das ist heute nicht mehr so. Das heißt, die Offenheit, sich mit den Möglichkeiten der Automatisierung zu beschäftigen, ist in allen Branchen, auch in Medienunternehmen, deutlich gewachsen. Ich würde sagen, Redaktionen sind per se immer ein bisschen skeptischer als die kaufmännische Seite eines Medienhauses, weil es natürlich da auch immer um journalistisches Selbstverständnis geht. Wie entstehen Inhalte? Wer trägt die Verantwortung für die Inhalteerstellung, für die Kuration, für die Ausspielung? Das ist sicherlich auf der journalistischen Seite sensibler als auf der kaufmännischen Seite. Deshalb ist es legitim, dass dort mehr Skepsis herrscht.
Stichwort Verantwortung. Wer sollte diese beispielsweise in Redaktionen bei der Anwendung von KI-Tools tragen?
Es gibt einmal denjenigen, der die Daten liefert. Wenn der einen Fehler in den Daten hat, die er liefert, dann ist er verantwortlich. Wenn wir falsche Formulierung, also wenn wir im Textmodell irgendwas schreiben, was nicht richtig ist, dann haben wir die Verantwortung. Am Ende trägt aber die Verantwortung immer derjenige, der veröffentlicht. Das ist im Presserecht so, also das ist das Medium, was veröffentlicht, ist dafür verantwortlich, was es veröffentlicht.
Mhm. Und nun zur Ethik. Wie stehen Sie denn zum Thema Ethik und KI?
Ja, also die ethische Frage vom Einsatz von KI, die kann man jetzt mal runterdampfen auf den Einsatz von Textgenerierung vielleicht. Also natürlich muss sich das alles in einem Rahmen bewegen. Also es ist Technologie und jede Technologie kann positiv oder negativ genutzt werden. Tatsächlich ist es so, dass ein Leser, vor allen Dingen jetzt gehe ich mal ganz spezifisch auf den Medienkontext, ein Leser in der Regel nicht merkt, ob es ein automatisch generierter Text ist oder nicht. Das Problem ist eher, die ethische Frage dahinter ist, markiert der Journalist oder das Medium dass dieser Text automatisch generiert ist. Und das war tatsächlich 2014, 2015 in der Regel nicht der Fall. Das heißt, die Medienunternehmen hatten Angst vor den Reaktionen der Leser und vor der eigenen Reputation und haben es nicht gekennzeichnet. Und das fanden wir, sie dann auch selber, ethisch natürlich bedenklich, weil ich mache etwas, was durchaus erwähnenswert ist. Und das hat sich komplett gedreht. Ich glaube, es gibt jetzt keinen Kunden mehr im Medienkontext, die es sich ganz explizit klar machen.
Und wie sehen Sie, Herr Sommer, die ethische Frage ja vor dem Hintergrund Ihres Unternehmens?
Wir haben deshalb ethisch keine Bedenken, was jetzt die Inhalteerstellung angeht, weil wir diesen regelbasierten Ansatz fahren, den ich Ihnen vorhin erklärt habe. Wir können sicherstellen, bevor ein Text wird nicht mehr kontrolliert in der Regel, ja, sondern wir machen am Wochenende 70 bis 120.000 Fußballspielberichte, da liest keiner drüber, sondern die gehen live, so. Aber wir können natürlich sicherstellen, dass wir innerhalb der Aussagen, die wir treffen, kein Blödsinn erzählen, weil es Regeln gibt und die Regeln, die gebe ich der Maschine einmal und die verändert die von alleine nicht.
Ja, spannendes Thema, KI und Ethik auf jeden Fall. Vielen Dank erstmal, Herr Sommer. Natürlich interessiert uns aber auch, wie der BR mit diesem Thema umgeht und welche Herausforderungen es dort bei der Entwicklung und Anwendung der Tools gab. Frau Schneider, erzählen Sie doch bitte.
Natürlich kommt es auch ab und zu Fehlern. Da ist es halt einfach wichtig, dass man die Menschen, die mit den Systemen arbeiten, dafür sensibilisiert, was für Arten von Fehlern das sein können. Es ist ja nun mal so, dass Menschen auch Fehler machen. Die Art der Fehler unterscheidet sich halt einfach. Menschen sind vielleicht mal müde oder haben mal einen Zahlendreher oder vielleicht mal einen Flüchtigkeitsfehler. Und da haben wir das Vier-Augen-Prinzip als Gegenmittel gefunden, um solche Fehler dann nicht in unseren Publikationen drin zu haben. Und genauso ist es mit der KI. Da gibt es einfach bestimmte Fehlerquellen, die passieren können. Das ist je nach Verfahren auch unterschiedlich. Zum Beispiel bei der Textzusammenfassung haben wir auch gemerkt, gibt es bestimmte Probleme. Bezüge in Sätzen werden manchmal nicht aufgelöst oder werden so aneinander geschnitten, dass plötzlich ein falscher Zusammenhang entsteht. Bei abstraktiven Systemen der Textzusammenfassung kann es auch passieren, dass das KI-System anfängt zu halluzinieren. Also dass es aus seinen Trainingsdaten plötzlich bestimmte Zusammenhänge in meinen Text übernimmt, die aber mit meinem Fall oder meiner Sache überhaupt nichts zu tun haben. Da muss man natürlich sehr aufpassen und sowas kann man auch nicht automatisch publizieren. Da muss man entsprechend nochmal eine menschliche Kontrolle haben und die Menschen müssen auch sensibilisiert sein, welche Arten von Fehlern da eben auftreten können. Sowas haben wir jetzt auch noch nicht im produktiven Einsatz. Aber auch bei einfacheren Systemen wie beim Basketball kann es auch zu Fehlern kommen. Zum Beispiel durch Corona haben sich jetzt sehr viele Spiele in der Basketball-Bundesliga verschoben. Das heißt, da sind Spieltage ausgefallen und wurden dann teilweise Wochen später wiederholt. Da ist uns dann aufgefallen, dass wir bei der Berechnung der Tabellenplätze dann so ein Zeitreiseproblem drin hatten. Also wenn jetzt irgendwie der 34. Spieltag ist gerade und es wurde aber vom 28. noch was nachgeholt und jetzt wurde ein Text dazu produziert, dann war noch der Tabellenstand vom 28. Spielplatz drin. Aber solche Dinge fallen den Sportredakteurinnen und Redakteuren natürlich auf, wenn sie das Ganze nochmal anschauen und dann publizieren. Und dann bekommen wir natürlich auch wieder die Rückmeldung, dass wir uns das Problem anschauen und entsprechend beheben können.
Ja, da sieht man mal wieder, dass menschliche Kontrolle zumindest bislang unersetzlich bleibt. Wer ist denn in diesen Fällen beim Bayerischen Rundfunk verantwortlich für die Fehler?
Ja, also die Sache mit der Verantwortlichkeit ist eine wichtige Frage. Wir haben für uns im BR gesagt, dass man die redaktionelle Verantwortlichkeit in keinem Fall auf irgendwelche technischen KI-Systeme abwälzen kann. Deshalb ist es auch so, dass die Veröffentlichung von diesen Geschichten wo es Spielraum oder Fehlerquellen gibt, auch immer noch in menschlicher Hand bleiben muss. Das ist auch wichtig im Sinne von Transparenz. Das kennzeichnen wir auch in den Artikeln. Da steht also auch ein Hinweis dabei, dass da Verfahren der Textautomatisierung oder von künstlicher Intelligenz genutzt wurden, um solche Artikel zu erstellen. Aber generell sagen wir, redaktionelle Verantwortung ist etwas, das nur von Menschen getragen werden kann und nicht von Maschinen.
Um zu unserer anfänglich geäußerten Sorge zurückzukehren, wie rentabel ist ein Journalistikstudium in Zeiten von KI und Robojournalismus? Herr Sommer von Retresco hat seine Haltung hierzu geäußert.
Mit Roboterjournalismus ist immer die große Angst verbunden, der Journalist wird ersetzt oder man macht ihn da kaputt. Das ist aus meiner Sicht völlig irrelevant oder eine nicht plausible Annahme, sondern es ist vielmehr ein redaktionelles Tool. Wenn ich verstehe als Redaktion, wie kann ich bestimmte Arten von Texten, die datenbasiert sind, viel einfacher und schneller produzieren, habe ich den Ballast weg und muss mich darum nicht mehr kümmern. Es ist ein redaktionelles Hilfsmittel. Es ist eine Software, die in Redaktionen Standard werden muss, aus meiner Sicht, um bestimmte Arten von Texten, nämlich all die, die datenbasiert sind und immer wieder kommen, um die einfach automatisch wegzukriegen und sie aus meiner Redaktion einfach nicht mehr als Aufgabe zu haben.
Ja, Katja, dann schaut unsere Zukunft ja doch gar nicht so düster aus. Und dann können wir ja dranbleiben an unserem Journalistikstudium.
Ja, da hast du recht. Unsere ExpertInnen klingen tatsächlich optimistisch, was die Zukunft angeht. Und sie haben klargemacht, dass JournalistInnen auch künftig trotz KI noch gebraucht werden.
Denn bei den Anwendungen, die wir euch heute vorgestellt haben, handelt es sich um journalistische Werkzeuge, die in Bereichen mit möglichst homogenen Daten eingesetzt werden. Vor allem in Bereichen wie Sport oder Corona-Berichterstattung, wo man von Haus aus eben nicht unbedingt die Mittel hat, um da eben vor Ort zu sein. Und das kann dann natürlich auch echt praktisch für Redaktionen sein.
Und die menschliche Kontrolle bleibt, wie wir eben auch heute gehört haben, bislang immer noch echt wichtig, weil man sich eben noch nicht hundertprozentig auf die künstliche Intelligenz verlassen kann. Also wir werden nach wie vor noch gebraucht, Laura, und eben nicht ersetzt.
Das klingt doch toll, Katja. Ja, das war's auch schon mit unserer Folge zur automatisierten Content-Erstellung. Alle Hintergründe und Folgen unseres Podcasts findet ihr jederzeit auf KI Campus und bei der Journalistik Eichstätt.
Viel Spaß mit den weiteren Folgen auf dem KI Campus. Und wenn ihr von Laura und mir nicht genug bekommen könnt, dann hört unbedingt auch in die nächste Folge wieder rein. Da stellen wir beide euch nämlich KI-Assistenzsysteme vor, die eine wertvolle Unterstützung im Social-Media-Kosmos bieten.